Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
KI in der Medizin, Teil 1. Aldo Faisal ist Informatiker, Physiker und Biologe. Er ist Hochschullehrer, Forscher und einer der spannendsten und angenehmsten Gesprächspartner, wenn es um künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen geht. Klaus Reinhardt und ich haben mit ihm über die aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich gesprochen und über die vielen Möglichkeiten, die die KI der Medizin bietet. Dies ist der erste Teil unseres Gesprächs.
Ganz herzlich willkommen. Das ist toll, dass wir heute mal wieder ein Gespräch zu dritt haben. Herr Faisal, ich würde gerne wissen, Sie sind Informatiker, Physiker, Biologe, heute aber ganz viel mit Medizin und Themen im Gesundheitswesen beschäftigt. Wie war die Reise? Wie sind Sie da hingekommen?
Das hat damit angefangen, dass ich mich sehr früh mit Gehirnen beschäftigt habe, künstlichen und biologischen, und wollte darüber lernen. Deswegen habe ich dann Informatik und Biologie studiert und bin dann über diese Schiene, wo wir versucht haben, menschliche Gehirne zu verstehen mit Rechnern, in die Neurologie gekommen. Und wenn man das tut, dann benutzt man sozusagen neuronale Netze, also maschinelle Technologien, um neuronale Netze im Gehirn zu verstehen. Und das ist dann so ein goldener Kreislauf, wo das Verständnis von der Methode die Biologie unterstützt zu verstehen, und dann aus dem Verständnis der Biologie kann man bessere Methoden machen, weil es immer ums Gehirn geht. Und so bin ich dann sehr schnell in die Neurologie gekommen. Bloße Forschung macht ja Spaß, aber man möchte ja auch Leuten wirklich helfen. Und da kommt wirklich ein ganz anderer, ja, es ist eine Sinnhaftigkeit in den Beruf rein. Und dann sind wir von der Neurologie dann langsam in andere Bereiche fortgeschritten, wo es auch entsprechend Daten gab. So sind wir dann in die Intensivmedizin, in die Pädiatrie reingekommen. Und jetzt machen wir sogar öffentliche Gesundheit, weil jetzt diese Daten auch da sind, um KI dort in den Bereichen zu machen.
Wie leicht oder schwer ist es mit dem Hintergrund Computer Science, sagt man auf Englisch, glaube ich, Physik und Biologie, dann mit Ärzten zu sprechen und Ärztinnen?
Ich glaube, das ist eigentlich sehr einfach. Man muss unterscheiden zwischen den Vokabeln, das ist wie bei einer Fremdsprache, die muss man lernen. Aber ich glaube, das Verständnis eines Mediziners um die Medizin ist sehr interessant, weil es da um den Menschen geht. Und ich mache das jetzt mal so ganz salopp. Man versucht, den Menschen als Ganzes irgendwie gesund zu machen. Meinetwegen Biologe, dem geht es mehr um eine bestimmte Zelle oder einen bestimmten Gen oder irgend so einen Teil. Aber dem Arzt ist es wichtig, dass es dem Patienten besser geht. Ja. Und dann geht es nicht nur um die Wissenschaft des Wissenschaftes wegen, sondern was funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann machen wir das. Das ist ein sehr ingenieursartiger Ansatz letztendlich. Ne? Wir bauen etwas, was funktioniert. Und da fühle ich mich sehr kompatibel und sehr gut mit.
Klasse, klingt total toll. Herr Reinhardt, bei Ihnen brauche ich nicht fragen, wie der Weg zur Medizin war. Sie sind ja praktisch unterm Schreibtisch Ihrer Eltern aufgewachsen, beides Ärzte. Aber wann haben Sie das erste Mal KI wahrgenommen, vielleicht auch schon im Zusammenhang mit Gesundheit oder Medizin? Wissen Sie das?
Ja, also habe gerade darüber nachgedacht und einen Moment kann ich gleich erzählen, den habe ich in Erinnerung. Aber da ist natürlich ein bisschen die Frage, was versteht man unter KI? Weil die allerersten rudimentären Elemente von dem, was man auch weil es in der KI nennen kann.
Aber seien Sie vorsichtig, sonst frage ich Sie, was
kann ich. Ja, das kann er, falls er viel besser beantworten hat. Darum haben wir den ja eingeladen. Aber ich erinnere mich daran, dass ich 1993, als ich in die elterliche Praxis ging, wir ein neues EKG-Gerät kauften. Und das hatte die Möglichkeit, dass es eine durch KI gestützte, wahrscheinlich, wie auch immer, zumindest organisierte, technisch organisierte Befundvorschlag gab. Sozusagen sagt er Vorhofflimmern oder sagte meinetwegen Hinterwandinfarkt oder irgendwelche Dinge. Das war 98% der Fälle falsch. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Darum habe ich das schnell verworfen. Aber das war, wenn man so will, eine Art rudimentäre KI, die heute deutlich besser funktioniert. Das kann unser EKG-Gerät heute auch noch, und das ist deutlich exakt in seiner Aussage, aber auch nicht immer richtig.
Finde ich total spannend. Das heißt aber natürlich, Sie waren wahrscheinlich neugierig, was dabei rauskommt, haben dann aber in der Erfahrung gemerkt, davon brauchen wir damals zumindest nicht viel halten, weil es nicht richtig liegt.
Ja, ich habe das mir angeguckt und weiter verfolgt, aber ich habe eben gelernt, dass ich mich auf jeden Fall darauf nicht verlassen kann. Und das ist meine eigene Einschätzung und meine eigene Erfahrung nicht ersetzt. Ich glaube, das gilt auch nach wie vor, selbst für das deutlich bessere Gerät von heute. Würde ich in jedem Fall, das gehört, in einen Kontext gestellt, den ich dann am Schluss selbst bewerten muss, und dass KI dabei extrem hilfreich sein kann, würde ich überhaupt nicht in Frage stellen. Im Gegenteil, das ist natürlich die alltägliche Erfahrung, die wird immer besser. Und ich würde sagen, wenn man sich die letzten Jahre, 2, 3 Jahre beobachtet, dann kann man, glaube ich, feststellen, der Faisal muss das gleich nochmal bewerten, dass die Dynamik, die im Moment aktuell technisch auf dem Prozess auf weltweit in allen möglichen Dingen, auch in der Medizin, herrscht, dass die gewaltig ist und dass die Fortschritte unglaublich sind aktuell.
Darüber sprechen wir auf jeden Fall noch. Ich meine, Herr Faisal ist ja Teil dieser Dynamik. Das finde ich ja das Schöne. Er entwickelt ja auch die Tools. Aber ich würde gerne erstmal ganz grundsätzlich anfangen. Es gibt ja, glaube ich, gerade in Managementkreisen ganz berühmt geworden, start with why, fang mit dem Warum an. Ja, und da würde ich sagen, da gibt es unterschiedliche Antworten sicherlich von Medizinern und Leuten, die auch aus der Entwicklung und Informatik kommen. Ich würde erstmal wirklich so fragen, wir haben doch eigentlich auch tolle Computer gehabt und Programme und Technologien und so weiter, bevor wir jetzt angefangen haben, auch noch mit KI zu arbeiten. Also Herr Faisal, warum ist genau KI jetzt etwas, was wir brauchen oder was kann man damit machen, was sonst nicht ginge?
Es gibt zwei Arten von KIs. Ne? Es gibt KIs, die Dinge tun, die wir vorher von Hand gemacht haben und die jetzt automatisch gemacht werden. Mhm. Und da gibt es viele Vorteile davon. Dann kann man praktisch seinen Kopf als Mediziner freimachen, um sich mit den eigentlichen Problemen zu beschäftigen und nicht mit irgendwelchen bürokratischen Abläufen zum Beispiel. Und dann gibt es Dinge, die man mit der KI machen kann, die man sich nicht mal vorstellen konnte, von Hand oder menschenmäßig zu machen, weil KI mit ganz anderen Datenmengen umgehen kann. Und da werden wir hoffentlich Vorteile sehen im Bereich des besseren Management der Gesundheit auf dem Ebene eines ganzen Landes. Ne? Oder zum Beispiel, man redet jetzt sogar von digitalen Impfungen. Wenn eine KI verhindern kann, dass sie einen Schlaganfall bekommen, systematisch, weil das vorhersagt und sie dann zum Arzt gehen und der... Bevor er da ist. Das ist dann so, als würden sie eine Pille nehmen, die dann das verhindert, dass sie einen Schlaganfall bekommen. Mhm. Deswegen redet man jetzt von digitalen Impfstoffen sozusagen. Ne?
Gutes Marketing auf jeden Fall, aber ist auch ein spannendes Prinzip. Auf jeden Fall.
Ja, genau. Und also da sind jetzt also Dinge möglich, die wir uns nicht vorher vorstellen konnten. Mhm. Und wenn Sie sich überlegen, in so einem Gesundheitssystem, das ist ja für viele Bürger auch teilweise sehr komplex. Mhm. Und es ist nicht so einfach, das zu verstehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen sehr guten Arzt als einen guten Freund.
Ja. Und Herr Faisal hat gerade auf Klaus Reinhardt gezeigt übrigens. Also
es war kein anderer Arzt da.
Ach so. Und der fragt halt einfach, ja, wie geht's dir? Und hast du mal da was gehört? Und schau dir doch mal das an. Jemand, der sie ein bisschen so betreut und unterstützt. Ja. Und KI-Systeme können Ärzte zum Beispiel helfen, genau diese Worte von persönlicher Betreuung automatisch auszuwerten und Vorschläge zu machen, so dass man jetzt seine Patienten viel besser und viel enger betreuen kann, als man vielleicht einfach von der Arbeitszeit her sonst Zeit hätte.
Wie würde das genau aussehen? Also angenommen, Klaus Reinhardt hätte jetzt so einen tollen KI-Assistenten für seine Patientinnen und Patienten?
Genau, der würde jetzt zum Beispiel sagen, jetzt, was weiß ich, dieser Patient, der hat meinetwegen jetzt so einen Fitness-Tracker da, der bewegt sich jetzt systematisch weniger als jetzt vor einem Jahr. Ist das jetzt Gicht oder hat er sich einfach nur ein Bein verstaucht? Dann könnte man sagen, ja, komm doch mal in der Praxis wieder vorbei, ich würde dich gern sehen. Du hast dich da ein bisschen verändert, ich konnte dich jetzt nicht sehen. Ne?
Also auch so eine Art Frühwarnsystem, nicht nur für die Patientinnen, sondern auch für die MedizinerInnen.
Genau, es geht ja letztendlich darum, dass wir Werkzeuge erstellen, die es Medizinern erlaubt, Menschen bessere Gesundheit zukommen zu lassen. Ja? Und ein Arzt kann nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche allgegenwärtig sein. Was die KI machen kann, ist da ein bisschen helfen, praktisch, dass man näher an den Patienten rückt, als man sonst vielleicht in der Lage wäre.
Super, das waren ja schon ein paar ganz, ganz spannende Gründe. Gibt es noch ein bisschen was anderes, was Ihnen einfällt, Herr Reinhardt, wo Sie sagen, dafür brauchen wir jetzt dringend KI, weil das kriegen wir einfach nicht hin oder nicht mehr hin mit dem Personalmangel, der kommt zum Beispiel oder mit der Überforderung an mehr Patientinnen und Patienten?
Ja, da fällt mir noch was so an, aber vielleicht noch vorher kurz bemerken zu dem, was Herr Faisal gesagt hat. Das ist ja eine wichtige Unterscheidung. Das eine ist eben Ersatz von repetitiven Vorgängen, die man auch eine KI machen lassen könnte, die den Zeitersparnis, Zeitgewinn oder auch einen Gewinn an Bequemlichkeit zur Folge hätte.
Für die man wahrscheinlich auch gar nicht immer einen Arzt braucht, aber heute muss er es machen zum Beispiel.
Ja, vielleicht, aber vielleicht braucht man tatsächlich einen Arzt, aber man könnte es auch eben durch eine KI erledigen lassen. Und dann ebenso gut und mindestens so verlässlich und vielleicht effizienter. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist der das eigentliche ärztliche Tun unterstützt. Mhm. Und an der Stelle gibt es ja heute schon auch Bemühungen, dass man sagt, man lässt eine KI hörend mitlaufen im Arzt-Patienten-Gespräch während des Behandlungsvorganges. Und die KI schlägt einem dann sozusagen, die dokumentiert das sofort, passend, und zwar richtig. Und dann schlägt sie einem aber auch gleichzeitig Vorgehensweisen vor. Und sagt, also denke dieses, denke an jenes. Und das Großartige ist ja, dass man da unter Umständen das aktuelle Wissen, Leitlinien, Geschehen etc. zu dieser Fragestellung einfach hinterlegen kann und das automatisch da ist, was ich als Mensch in dem Umfang nicht kann. Mhm. Ja, und ich könnte also dann, wenn man so will, per Knopfdruck oder auch Angeboten von der KI drauf gucken und sagen, da müsste ich zum Beispiel noch denken, das hat die und die Wahrscheinlichkeitsgrad etc. Also ich glaube, dass meine Entscheidung deutlich qualifizierter ausfallen kann, als das heute der Fall ist. Und insofern empfinde ich das als eine Chance, auch nochmal qualitativ besser zu arbeiten.
Mhm. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus meinem Freundeskreis. Also ein sehr guter Freund von mir ist ein Krebs erkrankt und der Krebs ist leider relativ spät bemerkt worden. Mhm. Und dann stellt sich heraus, der hatte aber eine radiologische Untersuchung vorher aufgrund eines Unfalls, die nichts mit dem Krebs zu tun hatte. Und als sie sich dann die Bilder nochmal angeschaut haben, war da auch schon der Anzeichen vom Krebs schon da. Ganz schwach. Aber in dem Notfallsituation des Unfalls war die Aufmerksamkeit jetzt auf das Trauma, also auf die Verletzung sozusagen und nicht auf was im Hintergrund war. Und da sind wir Menschen natürlich ganz toll. Wir können uns fokussieren auf Dinge und da praktisch das, was uns ablenkt, ausblenden. Aber eine KI hat sozusagen volle Aufmerksamkeit überall. Und dann hätte man zum Beispiel in dem Fall dann das schon bemerken können, zu dem Zeitpunkt entsprechend früher eingreifen können. Das ist interessant, wo praktisch die KI uns ergänzen kann. Also wo wir einfach, weil wir Dinge in den bestimmten Zeiten schnell machen müssen, um jetzt diesen Patienten zu helfen, kann die einfach Dinge bemerken, an die wir gerade aktuell nicht denken, wo unser Fokus nicht drauf ist. Da erhöht KI die menschlichen Fähigkeiten. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, wenn wir durch KI mehr werden und nicht weniger.
Das klingt total toll. Eine Sache, die mich jetzt gar nicht bisher mit KI-Medizinlösungen beschäftigt hat, aber die mich beschäftigt zum Beispiel mit den Menschen, denen ich was beibringen soll. Viele Leute, die unterrichten, merken ja jetzt doch, dass schriftliche Aufgaben zum Beispiel und auch Recherchen dann doch immer mehr in die KIs verlagert werden. Und das an sich jetzt nicht so schlimm. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn jemand mal die Arbeit abkürzt. Schlimm wird's dann, wenn man sozusagen so wenig selber noch liest, auch in der Langform, wenn man sich alles zusammenfassen lässt. Ja, Sie haben eben zu Recht angesprochen, Herr Reinhardt, Sie können nicht jede neue Richtlinie lesen, klar, aber irgendwo ist diese unsichtbare Grenze von, das schaffe ich gar nicht mehr zu, ich verlasse mich jetzt so sehr drauf, dass vielleicht bestimmte Sachen bei mir, ja, ich will nicht gerade sagen, das Gehirnareale verkümmern, obwohl wir hier jemanden haben, der sich mit vielleicht doch. Also genau, also A, wie kann man die Balance halten und was muss man dann vielleicht selber dafür tun oder wie kann man auch diese Systeme bauen, dass das gar nicht passieren kann?
Also ich glaube, dass die Gefahr, dass Hirnareale oder Fähigkeiten verkümmern, definitiv da ist und dass man darüber reflektieren muss und dass Menschen, die dazu neigen, sich dann eben immer und ständig und dauerhaft auf die KI zu verlassen oder sie zu benutzen, sich nach einer gewissen Zeit dann tatsächlich schwerer tun, bestimmte Lösungen vielleicht ohne Unterstützung der KI zu bewerkstelligen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe von Natur aus das Glück, irgendwie einen relativ guten Orientierungssinn und benutze ganz bewusst, dann wenn ich Zeit habe und gelegentlich unterwegs bin, leider habe ich selten Zeit, wenn ich unterwegs bin, aber manchmal schon, nicht mein Navigationsgerät, wenn ich in eine neue Stadt fahre, um mich nach Himmelsrichtung und Gefühl zu orientieren, was ich, wie gesagt, von Natur aus gut kann und konnte, um mir das zu bewahren. Und ich glaube, es gilt für andere Dinge auch. Wer ein EKG mal befunden konnte und sich dann immer nur und ausschließlich auf die KI-gestützte Befundinterpretation verlässt, und eins zu eins sie umsetzt, der kann sie dann auch nicht mehr hinterfragen. Der nutzt KI, glaube ich, auf falsche Weise. Es gehört ein kritischer Dialog auch zwischen Individuum und KI. Das ist jedenfalls meine feste Überzeugung.
Ich glaube, das Problem bei KI ist, wie man damit umgeht. Und ich glaube, Experten, also die, die schon Erfahrung haben, die gut sind, die werden einfach durch KI sehr einfach erhöht. Weil man kann sehr schnell abchecken, macht das Sinn oder nicht, es vereinfacht mir Arbeitsgänge. Genauso wie man bei einem entweder jüngeren Mitarbeiter oder einem Studenten sehr schnell als erfahrener Mensch sehen kann, passt das nicht. Okay, das ist gut gemacht. Ich glaube, die Herausforderung eher ist für die Einsteiger sozusagen, die da frisch sind und die dann zu schnell der KI alles abgeben, sodass sie praktisch Gehilfen der KI werden, anstatt die KI als Gehilfe zu nutzen. Und da, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass die Ausbildung natürlich auch KI-Inhalte vermittelt und auch weiß, woran erkenne ich, ob eine KI gut oder schlecht gebaut ist. Aber dass ich eben halt die Grundfertigkeiten habe, alles noch selbstständig zu machen. Es gibt leider jetzt auch Situationen auf dieser Welt, wo plötzlich die KI ausfallen kann, weil andere Menschen, andere Mächte das nicht wollen. Und wir müssen funktionsfähig bleiben da drin. Und ich glaube, das ist auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, wenn ich fahren kann, weil ich einen Führerschein habe, nicht weil ich ein selbstfahrendes Auto habe. Ja, genau.
Das macht total Sinn. Bleibt natürlich trotzdem die Frage, wie kriegen wir es hin? Das eine ist, wir können es uns vornehmen. Das ist natürlich klar. Wir können den Leuten sagen, warum es wichtig ist. Ist auch klar. Aber dann gibt's gerade im Medizinbetrieb ja auch so Sachen wie Überlastung, Zeitnot. Und dann mag es sehr, ich will gar nicht sagen verführerisch, vielleicht kann es so sein, dass man sagt, ja, ich kann überhaupt nur meine Anzahl an Patienten, die meine Hilfe brauchen, behandeln, wenn ich mich ganz stark auf die KI verlasse. Zum Beispiel beim EKG, weil man sagt, das, wenn ich das auch noch mache, dann schaffe ich das gar nicht.
Da bin ich überzeugt, dass die KI natürlich, wenn sie das, was Herr Faeser gesagt hat, die guten Qualitäten unterstützt und potenziert, man natürlich KI nutzen kann, mit einem höheren Effizienzgrad zu arbeiten, was in einer Gesellschaft, die ein demografisches Problem hat, sicher hilfreich sein wird. Davon sind wir ja alle überzeugt, dass die KI dazu einen Beitrag liefern kann. Sie wird nicht das alleine Lösungsmittel sein, aber sie wird mit dabei helfen, das zu tun. Das entbindet einen ja nicht davon, das zu reflektieren und zu sagen, wo mache ich es nicht und eben genau die Fertigkeiten mindestens weiter zu trainieren und zu erhalten und nicht verkümmern zu lassen. oder überhaupt erstmal überhaupt auch zu erwerben. Und das ist dann gerade auch, finde ich, im Bereich von Umgang mit Studierenden, Training von Menschen, die dabei sind, sich zu qualifizieren, auch nochmal wirklich wichtig. Natürlich, klar, wir haben auch irgendwann, ich erinnere mich daran, dass wir 1900 und ich glaube, das letzte Mal schon, das ist jetzt 72, im Gymnasium dann Taschenrechner im Mathematikunterricht. Und der war neu, der Tasche, Texas Instruments. Ich weiß, ob es die noch gibt, wir machen ja keine Werbung hier, aber man
die
hat
Firma stolz. Gibt's noch, ich weiß ja nicht, wem sie heute gehört.
Keine Ahnung, jedenfalls, die waren toll, die waren, also da hatte man so einen Druckpunkt, und da konnte man dann ganz durchdrücken, also die waren haptisch, auch eine großartige Qualität, und sahen auch schick aus, und war natürlich, wir fanden das fancy, so ein Ding zu haben. Und damit konnte man natürlich alle möglichen Spielereien machen und rechnen und mit einer Geschwindigkeit, was man alles im Kopf nicht konnte. Da begann es ja so ungefähr. Und dann durfte man bei manchen Arbeiten den eben benutzen, bei manchen eben auch nicht. Und das war also so eine Situation, in der man dann auch damals Sorge hatte, die Kinder verlernen das Rechnen, wenn die jetzt alle Taschenrechner haben.
Und einige haben es verlernt, muss man ja auch sagen. Ja. Die Frage ist, ob es schlimm ist.
Manche haben inzwischen sogar das Schreiben und Lesen verlernt. Also
es geht so weit, dass wenn ich Leute einstelle bei uns am Institut, dann ist eine der Interviewfragen auch, dass ich Leute eine Überschlagsrechnung machen lasse. Und es ist kein Geheimnis, was ich frage. Ich frage immer, schätzen Sie mal die Anzahl der Krankenhäuser in einem Land ab. Und dann wähle ich ein zufälliges Land aus. Mhm. Und dann müssen die Leute mal eine Überschlagsrechnung ankommen. Also gibt es in Deutschland 200 oder 2000 Krankenhäuser? Mhm. Können Sie das abschätzen? Mhm. Und wenn die Leute dann nach dem Taschenrechner fragen, dann frage ich immer nach, interviewe ich dich oder den Taschenrechner für den Job? Ja, und das ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig, dass man überprüfen kann, ob die KI oder der Computer Sinn macht oder nicht. Ja, wie gesagt, wer ist der Gehilfe von wem, ist da immer die Frage. Es gibt natürlich auch in der Medizin Diskussionen, ich weiß noch, bei uns zu Hause gab es immer Diskussionen, als das Ultraschall eingeführt worden ist. Ne?
Ja.
Also der gute Arzt tastet mit den Fingern ab und er fühlt die inneren Organe und das ist Teil einer, finde ich, guten Untersuchung.
Oh, ja.
Und dann gab es solche Diskussionen, ja, aber jetzt, wenn man alles Ultraschall macht, dann verlernt man das oder dann können die Leute das nicht mehr. Mhm. Und ich habe jetzt, wenn ich mit Medizinkollegen rede, also gerade jüngeren Medizinkollegen gesagt, die haben eine viel bessere Visualisierung von dem, was sie tasten, weil sie jetzt auch das Ultraschall dazu haben und es ihnen das Gefühl zeigt. Ja, also das ist ein Beispiel, wo das Gerät nicht zum Verlust der Fähigkeit.
Nein, im Gegenteil. Ne? Das Ultraschallgerät ist ja, wenn man so will, das Stethoskop von früher.
Genau.
Ja, das ist ein Hilfsmittel, um Eindruck zu gewinnen. Und ich gebe Ihnen völlig recht, die topografischen Vorstellungen der Situation innerhalb der Organe oder im Bauchraum eines Menschen oder auch an anderen Stellen ist natürlich mit dem Ultraschallgerät eine deutlich bessere als ohne das. Und das war sicherlich eine völlig unbegründete Sorge, die man zu dem Zeitpunkt geäußert hat.
Also ich frage mich, und das können wir dann abkürzen, weil ich glaube, dass sozusagen in diesem Spannungsfeld werden wir immer sein, egal welche neuen Technologien es gibt, gibt es auch diesen Taschenrechner-Moment demnächst mit KI in der Medizin? Also es ist ja auch zum Beispiel so, ich bin froh, dass ich noch ganz gut Kopf rechnen kann, aber auch ich habe keine Logarithmentafeln im Kopf oder so, ja, oder kann keinen Rechenschieber mehr bedienen. Es gibt Leute, die machen das, weil sie sagen, das gehört zu unserer Wissenschaftshistorie, aber den meisten ist es egal und wir kommen trotzdem klar. Ne?
Ich bin überzeugt, dass der Taschenrechner im Moment aktuell absolut da ist.
Aha.
Und ich würde sagen, Instrumente wie ChatGPT, wenn es darum geht, einen Vortrag, einen Schriftsatz, irgendetwas zu verfassen, ja, tun genau das.
Mhm.
Die machen das wunderbar, auf einem ziemlich guten Niveau. Und da gibt es dann Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in Organisationen, von denen ich weiß oder wo ich Einsicht habe, die daraus dann eine Vorlage produzieren lassen. Und die ist auch durchaus ansprechend und okay.
Auf den ersten Blick.
Ja, manchmal sogar auf den zweiten.
Aha.
Die sind sogar so ansprechend, dass man mal sagen kann, das kann von dem oder der nicht sein. Also auch das habe ich schon erlebt. Es ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern einfach Realität. Und ich glaube, dass man wieder sehr vorsichtig sein müssen, weil wir die Fähigkeit, dann einen solchen Sachverhalt zusammenzustellen, unter einem bestimmten Aspekt zu beleuchten, zu bewerten etc., tatsächlich verlieren könnten. Also da glaube ich schon, dass da sowas wie Kummerentwicklungen blühen.
Da würde ich übrigens sagen, da haben Sie absolut recht, was diese Chatbots, also Large Language Models anbelangt, würde ich auch sagen, ist der Taschenrechner im Moment da. Aber ich weiß, Sie arbeiten mit ganz anderen Dingen. Ne? Sie haben neuronale Netze angesprochen, Machine Learning und so weiter. Also die Art KI, mit der Sie sich für Medizin beschäftigen, ist ja doch nochmal was anderes.
Ja, nein. Also auch diese Chatbots, also diese Large Language Models, sind ja auch neuronale Netze letztendlich. Und die sind halt entsprechend gebaut, indem sie mit unheimlich vielen Daten gefüttert worden sind.
Ja.
Und das Spannende in der Medizin ist, wir haben eigentlich sehr viele Daten. Mhm. Und wir können jetzt darüber reden, wie wir die nutzbar machen wollen. Aber ich glaube, ein Punkt, der mir, glaube ich, nochmal wichtig ist, wenn wir über KI reden, ich habe das auch beobachtet. Ne? Dann kriegt man so einen Schriftsatz und es ist eigentlich zu gut. Und das ist etwas, was KI wirklich tut. Es kann helfen, einfach den, ja, es gibt Leute, die sind über dem Durchschnitt und es gibt Leute, die sind unter dem Durchschnitt.
Mhm.
Das ist einfach so. Und KI kann helfen, die unterm Durchschnitt sind, auf den Durchschnitt zu heben. Mhm. Und die drüber sind, müssen sich überlegen, wie kann KI denen helfen,
besser zu werden.
Nicht runtergezogen zu werden. Und das ist, glaube ich, gerade in der Medizin sehr spannend, wo wir darüber reden, zum Beispiel, meinetwegen, stellen Sie sich vor, Sie sind Arzt und arbeiten in Berlin, dann haben Sie meinetwegen viele junge Patienten, weil Berlin eine junge Stadt ist. Und jetzt ziehen Sie zu uns ins wunderschöne Oberfranken, ja, wo die Altersstruktur ganz anders aussieht. Und jetzt haben Sie meinetwegen nicht so viel Ahnung im Bereich Geriatrie, meinetwegen Diabetes, weniger Fahrradunfälle und also was auch immer Sie sehen. Das heißt, ich kann dadurch Unterschiede in der Expertise, weil ich einfach einen anderen Fokus auf Dinge hatte, unter Umständen ausgleichen. Vor allem gerade, wenn ich irgendwo eine Lücke habe oder weil ich jetzt nicht diese Fortbildung letzten Monat mitgemacht habe, sondern erst vorletztes Jahr, um da praktisch auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich glaube, das ist ein ganz toller Vorteil, der wirklich uns allen helfen kann, weil wir sind wahrscheinlich sicherlich in ein paar Dingen immer super, aber wir sind nicht überall super. Und da kann KI uns helfen, das Wissen oder die Expertise von Menschen, die irgendwo super waren, in einem Teilbereich, diese uns zugänglich zu machen. Mhm. Und das ist, finde ich, unheimlich demokratisch.
Ja, spannender Ansatz. Ja,
weil das hilft auch Leuten nicht nur hier, meinetwegen auch in Ländern, wo der Zugang zu Informationen oder zu Methoden nicht da ist. Und da können sie wirklich von dem smartesten Kopf am besten Krankenhaus, meinetwegen in Deutschland, lernen, wie man das behandelt, weil die was getan hat und die KI hat das gelernt und die KI kann das weitergeben.
Ja, super. Das ist natürlich in der Tat auch ein Phänomen, was man auch bei diesen ganzen Large Language Models und so weiter, also überhaupt bei dem, was jetzt sozusagen so modern ist, egal ob Bild- oder Textgeneratoren tatsächlich sieht. Ich kann nicht malen. Für mich ist sowas wie Midjourney oder DALL-E super, weil da kann ich eben ein Bild beschreiben, da kommt ein Bild raus. Bei Formulierungen brauche ich keine Hilfe, weil ich wahrscheinlich überm Durchschnitt bin, hoffentlich. Aber das ist ja auch okay. Aber dann gibt es eben Leute, die wollen eine Rede schreiben für ihren Chef oder ihre Großmutter. Die können das nicht und das hilft ihnen, was Vernünftiges hinzubekommen.
Jeder Fuchs ist irgendwo unterdurchschnitt.
Anwesende Experten natürlich ausgenommen. Mit meinen überdurchschnittlichen Gesprächspartnern geht es auch weiter im zweiten Teil von KI in der Medizin. Er erscheint am 2. Oktober. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@baek.de.